Also ich bin Theater- und Filmhistoriker und war eben immer interessiert am Theater, Film aus der Weimarer Zeit, aber auch im Exil, wohin dann ja sehr viele Künstler gehen mussten, und habe immer nach einer Persönlichkeit gesucht, in der ich das sozusagen etwas fokussieren konnte. Und dann habe ich mal ein Seminar gemacht über Karl Valentin und habe da auch den Film Die verkaufte Braut gezeigt von Max Ophüls und habe dann dabei im Laufe dieses Seminars dann auch nochmal die Memoiren von Max Ophüls, die ja erst nach seinem Tod erschienen sind, die er in Hollywood geschrieben hat, durchgelesen. Und dabei ist mir dann also fast schlagartig bewusst geworden, das ist genau eigentlich der Künstler, das ist genau das Schicksal, das ich gerne näher erforschen will und näher darstellen möchte. Und dann habe ich mich da dran gegeben, habe erstmal den Kontakt zum Sohn, zu Marcel Ophüls gesucht. War eine spannende und langwierige Spurensuche, kann man sagen, auf zwei Kontinenten.
Sie haben ein Buch rausgegeben. Können Sie das Buch kurz vorstellen?
Also das Buch heißt Max Ophüls, Deutscher, Jude, Franzose. Und ist erschienen in der Reihe Jüdische Miniaturen im Verlag Hendrich und Hendrich und ist eine kleine Monographie, 128 Seiten, mit auch einigen Bildern über das Leben, das Werk von Max Ophüls, angefangen von seiner Jugend über seine Theatertätigkeit in der Weimarer Zeit zu seinen Filmen im Exil dann in Frankreich, Amerika und nachher auch seine Rückkehr nach Frankreich.
Was mich jetzt am meisten interessiert, ist die Exilgeschichte von geboren Max Oppenheimer, ein Jude, der eben durch die Umstände gezwungen war, dann nach Frankreich und später auch in die USA zu emigrieren. Sie haben erzählt, er hat versucht, dann noch weitere antifaschistische Filme zu drehen, kam damit aber nicht an.
Ja, das ist eben so im Filmgeschäft, dass das also natürlich sehr, sehr schwierig immer ist mit solchen Themen. In Frankreich war zum Beispiel Antisemitismus in den 30er Jahren ja überhaupt gar kein Thema. Das wurde ja alles unter der Decke gehalten, weil eben diese Dreyfus-Affäre von über 30 Jahren her noch immer also ein nationales Trauma war. Da wollte niemand dran rühren. Übrigens auch nicht die Familie Dreyfus, die sich gewehrt hat, als in USA 1936 ein Film über Dreyfus gedreht wurde. Das wollte die Familie Dreyfus gar nicht. Und so ist also sowohl der Ophüls als auch andere Exilanten sind mit Plänen über diesen erstarkenden Antisemitismus und Nazismus in Deutschland Filme zu drehen in Frankreich gescheitert. Die haben kein Geld auftreiben können. Also beispielsweise hat auch Georg Wilhelm Pabst, der ja in Frankreich sehr geschätzt war, versucht, einen Film zu drehen über diesen berüchtigten Prozess in Tissa-Esla 1889. Auch der hat dafür keine Geldgeber damals in Frankreich gefunden. Da gibt es zwei Skripte von Ophüls, die noch erhalten sind, Filmskripte. Eins mehr so ein Filmentwurf, nicht sehr umfangreich, so vielleicht 20 Seiten. Und ein Film, sehr weit ausgeführt, The Man Who Killed Hitler, nach einem damals sehr bekannten Roman, der anonym von einer deutschen Exilantin geschrieben worden ist, von Ruth Jörg Lanzhoff. Und da hatte die Rechte der exilierte Produzent Pommer gekauft, die Filmrechte, und hat Ophüls dann damit beauftragt, danach ein Treatment zu schreiben. Das ist ein umfangreiches Ding. Der hat das dann sehr erweitert, die Handlung, und hat eigene Erlebnisse aus seiner französischen Soldatenzeit, aus seiner Rundfunktätigkeit darin mitverwertet, hat sogar dieses Schlaflied an Hitler darin zitiert. Ja. Aber Pommer, der damals freier Produzent war, also nicht in einem Studio tätig, hat dafür keine Geldgeber auftragen können.
Was sind denn dann sozusagen Merkmale, sagen wir jetzt mal, eines Exilregisseurs wie Max Ophüls? Es gab ja auch noch andere europäische Juden, die in Hollywood geendet sind. Gibt es da vielleicht Merkmale, die der kleinste gemeinsame Nenner sind?
Ja, sehr schwierig, weil die Schicksale wirklich sehr, sehr unterschiedlich dort verlaufen sind. Bei Ophüls ist es zum Beispiel so gewesen, dass er sich auch selber als ein Filmemacher verstand, durchaus also in dem Sinne, wie er da über Liebeleifilm gesprochen hat, der künstlerische Filme drehen wollte und der sich mit seinen Filmen ausdrücken wollte. Und so hat Ophüls es von vornherein abgelehnt, da gibt es sogar Briefe von ihm an seinen Agenten, dass er etwa keine Beat Pictures drehen wollte. Das wollte er nicht, weil er fand, dass er damit falsch anfangen würde. Und dass er dann aus dieser Falle der Beat Pictures nicht mehr herauskommen würde, was tatsächlich manchen Immigranten passiert ist. Die wurden dann für solche Billigfilme, die mussten ja arbeiten, mussten ja irgendwie woher Geld verdienen, nahmen daher, gab es Leute, die also jeden Job annahmen. Nicht? Und dann waren sie auf einmal da drin und dachten immer, sie könnten sich dadurch vielleicht qualifizieren für was Besseres, für was Wichtigeres, für was Größeres. Und das ist dann nie gekommen. Und genau in diese Falle wollte Ophüls nicht gehen. Das war natürlich von seiner Seite auch ein Hinderungsgrund. Auf der anderen Seite waren dann die Filme, die er gedreht hatte, die waren in Hollywood unbekannt. Die waren vielleicht mal in New York gelaufen, in so einem Arthouse-Kino, eine Woche lang. Das ist ja teuer dann. Screenings arrangiert werden, da mussten die Filme überhaupt erstmal beschafft werden, den Studioleuten vorgestellt werden, die konnten natürlich kein Französisch, da musste souffliert werden. Übersetzung konnte man ja nicht machen, das wäre ja viel zu teuer gewesen, woher hätte er das Geld haben sollen. Also das waren sehr schwierige Startbedingungen und Ophüls war ja einer, der in die USA spät kam, 1941. Da gab es dann schon eine, ja, man könnte fast sagen, eine Überschwemmung mit europäischen Immigranten in Hollywood, wo man ja eben die Leute, also nicht nur die Schauspieler im Typecasting besetzt, sondern auch Regisseure und Drehbuchautoren. Man konnte die vor allem als Spezialisten für europäische Stoffe gebrauchen. Und davon hatte man jetzt aber jede Menge genug. Und es ist typisch, dass zum Beispiel dieses erste Projekt, für das Ophüls dann richtig gehend als Drehbuchautor und Regisseur engagiert wurde für den Film Vendetta, also ein europäischer Stoff, spielt auf Korsika, eine Rachegeschichte. Aber auch der nächste Film, The Exile, den er drehte, ist ein europäischer Film in Hollywood, der ist über das Schicksal von Charles II., dem englischen König, der exiliert war, sein Vater war ja enthauptet worden, Karl I., nicht? Und der dann nach England später zurückkehrt. Und der erzählt die Geschichte von Charles im Exil, also auch ein Film mit europäischem Hintergrund. Wo dann übrigens auch in einigen Rollen einige exilierte Schauspieler mit spielen, die mit ihren Akzenten sozusagen da wie Holländer dann wirken sollten. Und da spielte zum Beispiel auch ein Schauspieler mit, der mit Ophüls schon am Wuppertaler Theater in den 20er Jahren engagiert gewesen war. Der nächste Film war dann gleich Letter from an Unknown Woman nach Stefan Zweig. Nicht? Und erst die beiden letzten in Amerika gedrehten Filme sind dann amerikanische Filme, sozusagen, also die amerikanische Themen haben und die in Amerika spielen auch.
Nach diesen Schwierigkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, die er hatte, anzukommen quasi als Regisseur im Ausland, inwieweit konnte er sich überhaupt verwirklichen denn?
Der Film The Exile, also der erste Film, den er dann selbstständig da drehen konnte, das war für ihn ein Film, mit dem er sich vor allem in Hollywood rehabilitieren wollte. Denn Sturges hatte ihm nach 3 Tagen die Regie abgenommen von diesem Film Vendetta. Und es lief sozusagen das Gerücht, also dieser Mann ist unfähig, diesen Film zu drehen. Was nicht stimmte. Es hatte ganz andere Ursachen. Und diesen Film hat also Ophüls sehr als Rehabilitation verstanden, dass er in der Lage ist, einen großen Film mit wichtigen Schauspielern, mit großen Massenszenen, mit Kampfszenen, mit Duellszenen, mit großen Dekorationen auch tatsächlich eben zu drehen. Und das hat er auch damit geschafft. Während er den Film Letter from an Unknown Woman, den hat er von vornherein als einen ganz persönlichen Film angesehen, in dem er auch dann am Drehbuch ganz entscheidend mitgewirkt hat. Und dadurch ist er dann aber auch bei den Dreharbeiten zu diesem Film ganz massiv, vor allem mit dem Studio, aneinander geraten. Eben weil er dann doch bei diesem Film sehr viele Forderungen stellte, wie er sich Szenen vorstellte. zum Beispiel viele aufwendige Kranfahrten verlangt. Universal hatte zu der Zeit nur zwei Kräne, einen großen und einen kleineren. Und die mussten natürlich von dem Studio-Management eingesetzt werden, denn da wurden ja gleichzeitig also 10, 12 Produktionen gedreht. Nicht? Und Ophüls konnte natürlich nicht die ganze Zeit diesen Kram schlagen haben. Und das hat also zu starken Verwerfungen geführt. Auch seine Wünsche bei der Musik und beim Schnitt, die haben dann tatsächlich, das kann man in Letter from an Unknown Woman gerade auch gut sehen, Nachaufnahmen von Großaufnahmen der Stars gemacht und die in Kamerabewegungen, die Ophüls langwierig vorbereitet, geprobt und durchgeführt hatte, hineingeschnitten. Also den Rhythmus, den Bilderfluss, brutal unterbrochen durch etwas, was er eben schon ganz früh abgelehnt hat als bloße Starfotografie. Nicht? Kann man tatsächlich sehen, weil die Aufnahmen sind mit einer ganz anderen Lichttechnik, sind so mit so einem Weichzeichnungsfilter gemacht und ohne Hintergrund, weil der schon abgebaut war, die sind da reingeschnitten worden. Da hat er sich heftig versucht, gegen zu wehren, aber war natürlich nicht zu behalten.
War ja nicht nur Filmregisseur, sondern auch in Hörspielen und im Rundfunk tätig und in der Musik sogar, haben wir jetzt gerade gehört. Sprachlich gab es da keine Schwierigkeiten in Frankreich, in den USA?
Also in den USA hat er nicht selber im Rundfunk gesprochen. Und in Frankreich hat er nur da in deutschen Sendungen gesprochen, die also nach Deutschland gesendet wurden. Und die sollten ja also die Deutschen über Hitler aufklären und seine Kriegsziele. Da hat er zum Beispiel Sendungen entworfen mit der französischen Schauspielerin Françoise Rosé. Die sprach Deutsch, die kannte Deutschland sehr gut. Die hat auch in Deutschland Filme gedreht in den 30er Jahren. Und die hat 4 Aufrufe an deutsche Frauen und Mütter gesprochen im Rundfunk. Und diese Texte hat Ophüls in Deutsch geschrieben. Und die hat dann die Françoise Rosé deutsch vorgetragen. Auch die Sendungen, die er also in den USA gemacht hat, weiß man nicht genau, welche es sind, weil das Archivmaterial nicht mehr vorhanden ist. Da hat er nicht selbst gesprochen.
Und doch hat er die französische Staatsbürgerschaft irgendwann bekommen?
1938.
Ist dann auch in Frankreich begraben worden?
Ja, er ist in Hamburg gestorben, aber es war sein Wunsch, eben auf keinen Fall in Deutschland beerdigt zu werden. Und er liegt auf dem Père Lachaise, seine Urne, wo dann später auch seine Frau beigesetzt wurde. Das ist 1980 gestorben, wenn ich mich nicht irre.
Und woher kam die Ablehnung der... Also ich weiß nicht, ob es Ablehnung gegenüber Deutschland ist, durch den Antisemitismus, den er hier erfahren hat.
Ja, da dürfen Sie raten. Also ich meine, es sind viele Mitglieder der Familie Ophüls, zum Beispiel sein Lieblingsonkel Gustav Bamberger, ist in einem KZ ermordet worden. Ich meine, was erwarten Sie von so jemandem? Da wäre ich auch nicht mehr nach Deutschland zurückgegangen. Ich habe Immigranten kennengelernt, die überhaupt nicht mehr nach Deutschland zurück wollten. Ich habe Immigranten kennengelernt, die nicht mal mehr Deutsch gesprochen haben, weil sie diese deutsche Sprache, das war die Sprache der Mörder. Ich meine, ich habe Menschen kennengelernt, bei denen hat die SS morgens an die Tür geklopft. Das war die Sprache Deutsch.